Hallo und herzlich willkommen zum Talk Microsoft 365. Mein Name ist Michael und diesmal durfte ich mit Thorsten über zwei essentielle Änderungen sprechen. Einmal über Änderungen in der Teams Premium Lizenz, die sich auf Places auswirken, und zum anderen über die versprochene Gegenüberstellung von Live-Events versus Town Hall. Und wir haben auch nochmal einen kleinen Blick auf Webinare geworfen, nur um ganz zum Schluss nochmal etwas philosophisch oder kulturell zu werden, indem wir uns anschauen, wie sich das Thema Suche gegebenenfalls auch bei euch tatsächlich schon verändert hat. Wenn ihr sehr viel KI benutzt, egal ob es Copilot oder eine andere ist, und was es damit inzwischen so auf sich hat, wenn man tatsächlich Inhalte sucht. Wie immer wünsche ich euch damit ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode des Talk Microsoft 365 und schreibt gerne mal rein, wie ihr inzwischen eure Inhalte sucht. Mit KI oder mit Suchmaschinen? Viel Spaß bei der Episode. Hallo Thorsten.
Hallo Michael.
Hallo liebe Community. Herzlich willkommen zu einem Livestream. Wir haben es angekündigt. Ja, wir haben es tatsächlich. Wir ziehen das jetzt durch, so viel wie es geht. Wir machen so viel wie es geht Livestreams. Wie letztes Jahr auch. Anyways, dachte ich, greife das mal auf, weil ich froh bin, dass das funktioniert mit diesen Livestreams. Genau.
Und, an der Möglichkeit müssen wir noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. Da halten wir es momentan eher wie die Deutsche Bahn, aber wir geloben bisher Besserung.
Genau, der Thorsten gelobt da Besserung. Dann muss er nur mit mir klarkommen, der dann erst im Vorfeld noch so ein paar Themen belabern will. Gut, also wir sind live. Beruhigen wir uns, wir sind mal live, alles ist in Ordnung. Wir fangen an mit den Themen, die wir tatsächlich beim letzten Mal versprochen haben. Wir haben was versprochen und nicht nur uns versprochen, sondern wir haben tatsächlich gesagt, wir wollen euch mal nochmal ein bisschen genauer beleuchten, was denn der Unterschied für Live-Events versus Town-Hall-Meetings ist und vor allen Dingen, was muss ich vielleicht beim Wechsel berücksichtigen, was sind so Kriterien, und ich möchte damit mal anfangen, dass wir ja im Grunde schon beim letzten Mal gesagt haben, es gibt ja persönliche Erfahrungen, die wir damit gesammelt haben. Ne? Ich persönlich habe sowohl mit dem Webinar, allerdings in einem kleineren Stil als du, deswegen würde ich dir gerne dieses Webinar mal noch geben, so im Vergleich zu einem Town Hall, wo die Differenzierung ist, und dann im Live-Meeting mit dazusetzen, Live-Event mit dazusetzen. Weil ich glaube, das ist auch in diesem Dreierkonstrukt sehr wichtig zu verstehen, wo die Differenzierungen sind. Also Live-Events ist eins und das Große danach ist das Town Hall. Aber ich habe das Gefühl, mit Webinaren gibt es tatsächlich so eine Lücke dazwischen, die man vielleicht sogar noch füllen kann. Beziehungsweise wo es vielleicht nochmal so einen oder anderen Anwendungsfall gibt. Denn ich habe es beim letzten Mal ja schon angesprochen. Der Hauptgrund, warum wir bei dem Kunden uns nach ein paar Tests entschieden haben, auf Live-Events zu gehen, also auf diese alte Technologie mit einer höheren Latenz, mit alter Infrastruktur, die dahinter steht, war im Grunde ein einziger Punkt, nämlich, dass ich Sprachen vorgeben kann und die leichter zur Auswahl sind für die Teilnehmenden. Das war hauptsächlich in dem Interface deutlicher, weil ich in dem Live-Event unten dieses Untertitel, dieses CC, Closed Captions mit dazu packen kann und dann die Auswahl an Sprachen habe, die ich vorher beim Erstellen des Events zur Verfügung habe. Und bei einem Town Hall ist es so, dass ich ja alle Sprachen habe, die mir Microsoft Teams unterstützt, was grundsätzlich gut ist, aber jemand, der nicht so tief in einem Microsoft Teams Kosmos ist, braucht schon ein bisschen, bis es dann mal so das Thema Untertitel, andere Sprache noch mit angezeigt wird, und es ist dann, ich sag mal, eine gewisse Herausforderung. Und deswegen war das, weil wir in einer kürzeren, sehr kurzen Zeit losgehen mussten, nicht noch Anleitungen schreiben konnten und die versenden konnten, tatsächlich der leichtere Weg. Ansonsten hatte ich vor allen Dingen ein großes Gefühl, was sich dort verändert hat oder was ich störend beim Live-Event, vielleicht formuliere ich es mal so, hatte, nämlich, dass ich einen festen, einen Livestream hatte. Ich hatte eine Person, die in dem Livestream drin war und ich konnte noch Content dazu packen und das war's. Und dann hatte ich genau zwei Layouts, die ich aussuchen konnte. Fullscreen oder Content und ein bisschen Kamera daneben. Das war für das Event vollkommen okay, weil da ging es um eine Person, die tatsächlich in die Firma rein ausschließlich eine Person was präsentieren wollte, was vorstellen wollte und auch der Inhalt, Kamera etc. alles abgegriffen wurde aus dem Raum heraus von einer professionellen Organisation, also Kamera-Equipment, Produktionsfirma, die tatsächlich dort mit entsprechenden Setup da war, wo wir einfach den Kamerafeed quasi abgegriffen haben. Town Hall ist ein bisschen anders. Sollen wir direkt auf Town Hall springen, Thorsten?
Können wir gerne machen, ja.
Und dann würde ich vielleicht nochmal über das Webinar-Thema sprechen, warum ich glaube, das würde so eine gewisse Lücke auch mit sich bringen.
Ja, ja, also Town Halls an sich sind ja quasi der Nachfolger von den Live-Events, ne? Mhm. Die nächste Technologie. Und wenn man sich die Liste anschaut, ich denke, die Links werden wir euch mit in die Shownotes packen. Es gibt eine tolle Liste von Microsoft unter Learn, wo ihr eine Übersicht bekommt, was Live-Events sind, was Town Halls sind. Ein bisschen weiter drunter kann ich dir gleich auch nochmal sharen, Michael. Da gibt es auch nochmal so eine Feature-Comparison, wo wir eben normale Meetings mit Town Halls vergleichen können, um dort eben eine Übersicht zu bekommen. Fand ich auch sehr interessant. Und was man hier in der Liste eben sieht, im Vergleich Live-Events zu Town Halls, ist, dass, ja, wie das dann, sage ich mal, so üblich ist bei Technologien, die als Nachfolger angekündigt sind, mit Feature Comparison, Feature Parity, hier und da vielleicht doch Features missen oder noch in Entwicklung als Zusatz stehen haben, wo man dann schon sagt, okay, also interessant. Was auffällt direkt als erstes, dass eben bei den Town Halls wir mittlerweile bei 30 Stunden Übertragungszeit sind. Bei den Live-Events ist es aktuell noch bei 4 Stunden. Wer auch immer 30 Stunden Town Hall-Meetings machen möchte. Kannst du dich noch daran erinnern, es gab mal so ein MVP Marathon oder so ähnlich.
Ja, ja, ja.
Irgendwie so eine ganze Woche lang, 24-7 rund um die Welt als Community-Event Sessions. Da könnte man dann vielleicht so einen Town Hall ganz gut gebrauchen, weil man permanent auf Sendung ist, aber ansonsten 30 Stunden finde ich schon krass.
Ja.
Ja, und ansonsten, wir haben ja für die, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier die Eigenwerbung machen darf, aber wir arbeiten gerade an der CoCoCo Europe Edition, die im April stattfinden soll. Wir hatten letztes Jahr ja doch ganz zufriedenstellenden Erfolg mit 1000 Teilnehmern, die sich angemeldet hatten bei der deutschen Co-Pilot Community Konferenz und haben dementsprechend schon erwartet, dass es jetzt, wenn wir international gehen und sagen, wir machen es Europa und wir machen europaweit oder eigentlich ja global, weltweit und wir machen die Sessions alle auf Englisch, dass wir eben wahrscheinlich relativ schnell an dieses harte Limit des Teams Webinars von 1000 Teilnehmern stoßen werden und hatten uns daher darüber, haben uns dazu Gedanken gemacht, ob unter Umständen Live-Event oder Town Halls eine Möglichkeit wäre, weil wir dort dann eben bis zu 10.000 Teilnehmer dabei haben. Was uns aber eben dann davon weggebracht hat, ist tatsächlich das Thema, dass zumindest in den Standard-Editions von Live-Event und Town Halls dann doch Funktionalitäten fehlen, die uns bei der CoCoCo letztes Jahr unheimlich gut während des Events gefallen haben, nämlich zum einen die Interaktivität im Chat unter den Teilnehmern, dass eben die Möglichkeit da war, dass sich die Teilnehmer austauschen konnten und das Thema der Live-Reactions war halt auch für die Speaker natürlich ein tolles Feedback während den Sessions, wie das Ganze angekommen ist. Und ja, das sind beides Kriterien, die aktuell weder im Live-Event noch im Standard-Town-Hall-Meeting verfügbar sind. Aber was wir jetzt in der Vorbereitung zu der Sendung gesehen haben, Michael, die Kunden, die über Teams Premium verfügen, haben dann doch hier Mehrwerte, da sie eben nämlich genau diese beiden Sachen, einmal Chat mit bis zu 20.000 Teilnehmern auch in einem Town Hall Meeting zur Verfügung stellen können und auch Live-Reactions möglich sind, wenn wir denn über Teams Premium verfügen. Ja.
Ja, richtig. Für mich auch wieder so ein Punkt, wo wir, okay, das größer machen der Tabelle funktioniert offensichtlich nicht. Auch was, wo ich dann vor allen Dingen sage, ich meine, jetzt wird die Entscheidung abgenommen. Ne? Microsoft schaltet Live-Events aus. Bis jetzt war es aber tatsächlich immer wieder ein ganz gezieltes Abwägen, wohin möchte ich denn jetzt meinen Fokus setzen? Was ist mir wichtig für meine Veranstaltung? Und kann dann hier, das ist der Punkt, den der Thorsten gerade angesprochen hat, Reaktionen gibt es eben nicht im Live-Event, nicht im Town Hall, aber bei Premium gibt es das bis hin zu 20.000.
20.000 Teilnehmer. Auch das Thema mit, dass es halt zeitversetzt ist. Ne? Also du hast ja immer, ich weiß gar nicht, ob sie das nochmal optimiert haben, aber irgendwas zwischen 10 und 30 Sekunden Versatz zwischen dem, was jetzt gerade passiert und dem, was die Teilnehmer eben sehen, weil es ja eben kein Weg, auch wenn es Live-Event heißt, ist es ja von der Technologie her so, dass zwar alle Teilnehmer und alle Referenten Microsoft Teams als Client benutzen können, dass auch alles an die Teams-Plattform von Microsoft geschickt wird, aber dass der Broadcast, also das, was an die Teilnehmer rausgeht, das passiert eben über Azure, über die Azure Media Services und dadurch haben wir halt immer diesen Versatz, diesen Delay von 10 bis 30 Sekunden und ja, da muss man sich mental darauf einlassen, dass das so ist. Wenn du jetzt sagst, das ist für mich in meiner Session, ich als Speaker habe jetzt hier das Highlight und warum reagiert keiner? Ja, weil es eben 10, 20 Sekunden später erst beim Attendee rauskommt und wir dann vielleicht erst die Live-Reaction sehen irgendwie. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Geschichte, die man einfach auf der Uhr haben muss.
Genau. Und es ist ja quasi wie hier unser Livestream gerade. Da ist einfach ein Versatz mit drin. Wenn Leute reagieren, dann ist es für uns teilweise schwierig, noch den Kontext zu sehen, weil da einfach 20, 30 Sekunden her ist. Und bis dann eine Antwort getippt ist, sind nochmal 10, 20, 30 Sekunden weg. Ja. Also vor einer Minute quasi dann irgendwo ein Inhalt gewesen. Ich sag mal, es geht schon, aber es ist eine größere Herausforderung. Was mir positiv auffällt, ist, wir hatten vorhin das Thema Feature Parity. Es ist nicht alles identisch, das will ich gleich mal sagen, aber die Liste an Haken, die auf beiden Seiten sind, beziehungsweise wo Town Hall einfach tatsächlich mehr kann inzwischen, auch größtenteils Feature, die mich überrascht haben, zum Beispiel, dass man Live-Events gar nicht auf Android-Devices mit angucken konnte. Dass sowas ja inzwischen dabei ist oder gerade in Entwicklung ist. Jetzt bleibt zu hoffen, dass sie die Entwicklung auch fertig kriegen.
Bevor das nächste Produkt um die Ecke kommt.
Genau, aber zumindest mal, bis sie die Sachen haben, dass sie wirklich Feature Parity haben, wenn es um Ablösung von Live-Events geht.
Ja.
Ich glaube, Microsoft ist da gar nicht so weit davon entfernt. Ich finde das ganz gut. Sowohl die Links zwischen Vergleich Live-Events und Premium-Town-Hall, also Live-Event, Town-Hall und Premium-Town-Hall und auch nochmal die dritte, die wir auch mit dabei haben, die ich eben gerade schon mal durchgescrollt habe, das Thema Webinar.
Ja.
Ist was, wo ich sage, das packen wir euch in die Shownotes und dann solltet ihr tatsächlich für eure Use Cases verifizieren, analysieren, was ihr haben wollt. Ich finde zum Beispiel bei dem Thema Webinar und auch Town Halls, das ist inzwischen sehr stark, sehr gut, dass wir in der Lage sind, mehr als einen Sprecher auf die Bühne zu holen. Wir sind in der Lage, besser mit den ganzen mehreren Streams zu handeln, sodass man auch eine Übergabe machen kann. Zwei Personen sind gleichzeitig und dann sagen sie, okay, und jetzt erzähl mal ein bisschen mehr zu dem Thema XY und dann geht das Thema dort weiter. Das ist was, wo ich sage, da gibt es einen deutlichen Mehrwert zwischen alleine schon diesen Weg, wie Live-Events aufgesetzt sind und wie man Town Halls mit hat.
Ja.
Warum habe ich jetzt Webinare nochmal mit aufgezogen? Es gibt durchaus Varianten, wo ich das Gefühl habe, ein Webinar ist ein registrierungspflichtiges Town Hall. Hear me out, wie man so schön sagt. das ist so ein Thema, das erst ab einem gewissen, einer gewissen oder bis zu einer gewissen Menge funktioniert, weil so ein Webinar eben auch bloß, du hast gerade die Tausendergrenze angesprochen, dort mit reinspielt. Aber was ich halt machen kann, ist, dass ich tatsächlich nochmal auch einen gewissen Prozess dahinter habe, den ich nutzen kann, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Personen sich aktiv anmelden. Ich habe dann einen Dialog, ich bekomme eine Erinnerungsmail, wenn ich den Prozess eingestellt habe. Ich kann das alles nach meinem CI machen und ich kann vielleicht auch, je nachdem wie die Organisation aufgestellt ist, dafür sorgen, dass die Namen verdeckt bleiben. Also ja, sind so Feature, die ich persönlich daran total mag.
Genau. Ja, also ich meine, für einen Live-Event, beziehungsweise einen Townhall, das ist ja die Zukunft, da haben wir das Thema gar nicht mit der Anzeige der Teilnehmer, weil wir die Teilnehmer grundsätzlich erstmal nicht sehen. Wobei da auch mal interessant wäre, was ist, wenn wir eben ein Townhall-Premium aufsetzen, wo wir dann doch die Chat-Funktionalität bis 20.000 haben. Wie sieht das dann aus? Also haben wir dann dort die Möglichkeit, den Attendee-Name ausblenden zu lassen, dass er eben nicht sichtbar ist. Zum Thema Registration-Form, was ja aus meiner Sicht eben ein Knaller ist, wenn es um Webinare geht und ein klarer Vorteil der Webinare. Das hat wohl auch Microsoft erkannt, denn in meinem Tenant ist zwar MVP-Tenant, aber ist nicht TAPCO onboarded, hat allerdings die Teams Premium-Lizenz verfügbar. Daher könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein Teams Premium-Feature ist. Habe ich jetzt seit gut 3 Wochen die Möglichkeit, einen Customize-Event zu erstellen. Und da wirst du quasi durch so einen Assistent geführt, dass du sagst, ja, das ist eben, brauche ich Public und ich habe mehr als 1.000 oder weniger als 1.000 Teilnehmer, sodass ich dann auch zu einem Town Hall Meeting eine Registration-Form wie für ein Webinar bekomme, um eben eine Registrierung für das Town Hall zur Verfügung zu haben. Wobei ich diese E-Mail-Templates, die ich wiederum im Webinar habe, um auch eine Erinnerung rauszuschicken, einen Tag vorher oder 30 Tage vorher, wann auch immer, oder wenn sich der Event verschiebt, etc. pp. Das habe ich bei dem Customize-Event, wenn ich da auf einen Mix mache aus Webinar und Town Hall, habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das scheint tatsächlich ein Webinar-exklusives Feature zu sein. Ja. Also in Summe, ja, schwierig. Und du hast es gerade ja schon gesagt, das Thema Live-Event ist abgekündigt, war schon mal abgekündigt. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Dann hat Microsoft die Rolle rückwärts gemacht und gesagt, aufgrund von Kundenfeedback lassen wir die Live-Events dann doch erstmal noch auf unbestimmte Zeit für euch verfügbar. Ihr könnt es weiterhin nutzen. Jetzt vor ein paar Tagen ist es aber tatsächlich wieder Thema geworden im Admin-Center von dem M365-Portal. Denn jetzt ist es tatsächlich abgekündigt. Das heißt, hier habt ihr auch ein Action-Item, wenn ihr noch Live-Events einsetzt. Und zwar zum 29. Juni diesen Jahres sind die Live-Events abgekündigt. Das heißt, ihr könnt ab jetzt bereits Live-Events nur noch bis zum 29. Juni in der Ausführung planen. Wenn ihr versucht, für Juli ein Live-Event zu planen, wird das nicht mehr funktionieren. Und insofern wird an Ende Juni sowohl das Live-Event im Teams-Client verschwinden, als auch die dazugehörigen Microsoft Graph API-Endpunkte werden dann entsprechend verschwinden und werden abgeschaltet. Also wenn ihr da noch unterwegs seid mit Live-Events, dann wird es definitiv Zeit, euch mit dem Thema Town Hall auseinanderzusetzen.
Ganz wichtiger Punkt, denn wir haben ja gerade so ein paar Änderungen, die auch das Thema Umstellung, Lizenzen, Dienste mit sich bringen. Ich wäre damit tatsächlich schon auf dem Weg zu unserem zweiten Punkt, den wir mitgebracht haben. Auch da, ihr findet die entsprechenden Links zu den offiziellen Ankündigungen und zu den Inhalten, die ihr vielleicht dann auch nochmal nachlesen wollt, natürlich in den Shownotes. Aber wir wollen uns unseren Ruf als Lizenzexperten natürlich nicht streitig machen und mit euch über Lizenzänderungen rund um Places unterhalten.
Spannende Ankündigungen, naja.
Das war, glaube ich, das Wording, was wir haben wollten, oder, Thorsten?
Was denn?
Dass wir Lizenzexperten sind?
Ja, unbedingt. Also wenn ihr Fragen habt und sparen wollt an allen Ecken und Enden, wir sind hauptberuflich Lizenzberater. nicht, Gott sei Dank. Und von daher, alles, was ich ab jetzt sagen, ist ohne Gewähr. Und bitte sprecht da mit eurem Lizenzberater des Vertrauens, den ihr dann im schlimmsten Falle auch verhaften könnt, wenn wir dann doch hier eine Falschaussage tätigen. Also ja, alles in Bewegung, wie immer bei Microsoft. Von daher, alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, was haben wir denn für, wir als Spezialisten, was haben wir denn Schönes hier? Ja.
Der Grund, warum ich über Lizenzen eingestiegen bin, ist, weil die große Ankündigung tatsächlich über Lizenz, und das merkt man auch über Social Media, kommt, dass wir Änderungen in den Lizenzen haben rund um die Places-Integration, möchte ich fast sagen.
Features, ja.
Wir erleben nämlich gerade eine Änderung, die dafür sorgt, dass wir einige Feature, die bisher nur in der Premium-Version drin waren, in die, oh, jetzt muss ich aufpassen, in die Standard-Version reinbekommen von der ehemals Shared Devices Lizenz, die einen neuen Namen bekommt.
Also, das richtige Wording wäre wohl Places Core Features kommen in die Teams, Microsoft Teams Lizenz ohne Premium Requirement. Und die coolen Features, die wir alle haben wollen, wie ich buche mir jetzt einen Schreibtisch in der Company für übermorgen, das ist dann wieder ein bezahlpflichtiges Feature, und dafür brauchen wir dann eine Lizenz, die Microsoft jetzt umbenannt hat. Vorher Teams Shared Device Lizenz, wird ab 1. April Teams Shared Places Lizenz heißen. Und die Lizenz brauchen wir, damit wir den Desk, den Schreibtisch im Büro für uns buchen können, wenn wir eben mit Shared Desks arbeiten.
Dankeschön.
So wäre es, glaube ich, korrekt.
Dankeschön. Das, ich bin sehr froh, dass du das so genau auf dem Schirm hast.
Ja.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass du hast gerade so schön gesagt, diese coolen Feature sind, glaube ich, das, was überall viel mehr Wellen schlägt, weil wir die eben nicht mehr in einer 10-Euro-Lizenz drin haben, sondern dann auf einmal in einer, was war das, 6-Euro-Lizenz, glaube ich.
Irgendwie 6,7, irgendwie sowas, ja.
Ja, oder 6,40, irgendwie sowas. Aber dafür eben lizenziert für 4 Arbeitsplätze, also für 4 Entitäten,
ja,
die sich mit Places befassen. Weil Workplace Booking habe ich vorhin gerade noch mal als Reminder von dir bekommen, ist ja nicht dabei. Das ist wiederum.
Also ich glaube tatsächlich, ich meine, das hätte ich auch irgendwo gelesen, aber nagelt mich nicht darauf fest, dass Microsoft hier den Weg gegangen ist von der userbasierten Lizenzierung zur Raum, also oder Desk-basierten Lizenzierung. Genau, also der User selber braucht eben, also wäre ja genauso ein Irrsinn, wenn ich jetzt jedem User eine Teams Shared Places Lizenz zuordnen müsste, damit er eben einen Schreibtisch buchen kann. Hier geht von meinem Verständnis her Microsoft jetzt den Weg und sagt, alles klar, ihr habt einen Raum, wo 20 Schreibtische drinstehen, die sollen bootbar sein, also brauchst du mindestens 5 Teams Shared Places Lizenzen, damit diese 20 Schreibtische buchbar werden und deine Teilnehmer, die dann nur eine Microsoft Teams Lizenz haben, über Places den Schreibtisch finden und entsprechend buchen können. Meine ich zumindest.
Ja, das fasst das sehr gut zusammen, weil wir kriegen dann halt Feature, die aktuell eher über die Premium Lizenz kommen, und wo es auch schwer war, jemanden das Ganze zu verkaufen, wie so ein Finder zum Beispiel, was ja eine Kombination aus der Raumsuche ist, die wir schon seit Jahrzehnten, glaube ich, haben. Und dann mit angereicherten Informationen über Platz, über Equipment dazu, was ich schon in den Notizen mit dazu nehmen kann, was ich auch in den Eigenschaften von Raum mit dazu nehmen kann. Aber was hier halt nochmal ein ganz anderes Level mit sich bringt, weil es besser zu filtern geht. Sowas lizenziere ich dann halt eben nicht für die User, sondern ich nehme das dann auf die Räume hinaus.
Ja.
Und jetzt hast du gerade so schön gesagt, die Shared License.
Mhm.
Die wir vorher hatten, die ist ja dazu da, dass ich zum Beispiel eine Lizenz habe für mein Tablet, was ich auf dem Tisch habe, von mein, ich komme auf Terminal, das ist auch falsch. Ich weiß nicht, ob Tablet der richtige Begriff ist. Mein Panel draußen an der Tür, also meine Kontrolleinheit, das Display.
Das Teams Panel.
Genau. Und dass ich dann mehrere Geräte mit einer Lizenz für den Raum lizenziert habe.
Mhm.
Und darüber dann die Möglichkeit habe, meinen größten Mehrwert rauszuziehen, weil die Räume sind dann mit all den Geräten, die da drin sind, aber die nicht userbasiert sind, mit einer Lizenz lizenziert. Das ist ja der Ansatz von der Shared Device Lizenz.
Mhm.
Früher Common Area Phone Lizenz.
Common, ja. Ja.
Jetzt hat man, das hat man ja erweitert um die Panels draußen und um die ganzen Geräte, die dann noch auf den Tisch draufkommen. Und jetzt geht es in Richtung der Places-Lizenz.
Mhm.
Und da können wir vier Räume mit einem Stück versehen. Also
vier Schreibtische. Also das, ne? Mit der Shared Places-Lizenz, die dann eben ab 1. April kommen wird, kann ich sagen, kaufe eine Lizenz und habe die Möglichkeit, das auf vier Schreibtische auszurollen. Jetzt gab es schon so ein paar findige Lizenzberater auf LinkedIn, die gesagt haben, hier steckt ultimatives Einsparpotenzial drin, da ja aus der Teams Shared Device Lizenz die Teams Shared Space Lizenz wird und wir für einen Desk, mit einer Lizenz vier Desks lizenzieren können. Ergo brauche ich ja nur noch eine Lizenz, die ich an meinem Common Area Phone hatte, um vier Common Area Phones in meiner Unternehmung lizenzieren zu können. Und dadurch habe ich auf einmal eine riesige Ersparnis. Hier scheint es aber so zu sein, dass eben sehr wohl geprüft wird, um welches Endgerät es sich handelt und für Telefone diesen Multiplikator nicht zählt. Das heißt, habe ich 20 Telefone, die ich ausrollen möchte oder schon ausgerollt habe, kann ich jetzt nicht bei Microsoft hergehen und sagen, ich reduziere meine Anzahl von 20 Teams Shared Places. Wie heißt es denn noch? Also,
Teams Shared Space License.
Spaces. Also ich reduziere meine Anzahl von derzeit 20 Teams Shared Devices, ergo neu Teams Shared Spaces Lizenzen auf 5, weil ich ja mit einer Lizenz vier Geräte lizenzieren kann. Nein, so ist es nicht. Nach meinen oder unseren Informationen, ihr braucht weiterhin für 20 Telefone 20 Lizenzen, weil es eben nicht um einen Schreibtisch geht, den ihr lizenziert, um ihn in Places zu finden und buchbar zu machen, sondern ihr eben 20 Endpunkte habt, die lizenziert werden sollen mit Teams Phone und entsprechend über Teams Phone auch angebunden werden sollen. Ja, also ich glaube, ganz so funktioniert es noch nicht mit der Lizenzeinsparerei.
Richtig. Microsoft war zumindest so vorausschauend, dass sie schon mal gesagt haben, okay, wo gibt es denn hier noch welche Unterschiede? Ich glaube, das ist auch was nochmal ganz wichtig zu verstehen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, sage ich ganz ehrlich, ob hier schon alle Szenarien drin sind in diesem Artikel Places Overview für die neue Lizenz. Das liest sich gerade noch eher ein bisschen auf die alte, auf die noch existierende Version.
Ja.
Nichtsdestotrotz, bookmarkt euch diese Seiten. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes, damit ihr einen Überblick bekommt, was tatsächlich dort auch an Updates kommt. Weil Microsoft muss zwingend die Dokumentation updaten. Und in letzter Zeit zumindest waren sie relativ gut, was diese Themen anging, und haben es geschafft, dort regelmäßig auch die Sachen rechtzeitig zum Release abzudaten. Ich hoffe, dass ihr nicht zu viele Vorschusslorbeeren, liebe Microsoft, wenn ihr hier zuhört, dann, ne?
Ja, vergeigt's nicht.
Genau.
Ja, wirklich sehr spannend, was sich da so gerade tut.
Ja, der positiv denkende Mensch würde jetzt sagen, hurra, sie haben verstanden, dass wir eine andere Arbeitsweise haben und deswegen haben sie die Lizenzen angepasst.
Mhm.
Ich glaube, eine realistischere Betrachtung ist eher zu sagen, Microsoft hat verstanden, dass sie das deswegen keine mehr Teams Premium Lizenzen verkaufen, weil Leute diese Funktionen von Places haben wollen.
Ja.
Und damit das Ganze nicht völlig den Bach runtergeht, haben sie sich wohl dazu entschieden, dann doch noch mal ein bisschen mehr dazu zu geben und die Lizenzen aufzugreifen und da vielleicht ein bisschen was zu ändern.
Befeuert ja wieder meine Vermutung als Teams Phone Consultant, dass es ja nach wie vor die Teams Phone System Lizenz gibt, mit der wir die Standardfunktionalitäten bekommen. Und wenn wir coole Features im Bereich Callcenter brauchen und haben möchten, wir dann auch das Teams Premium brauchen. ob es dann vielleicht nicht demnächst doch dann noch eine Teams Phone Premium gibt, weil sie eben feststellen, dadurch verkaufen wir jetzt auch nicht mehr Premium-Lizenzen, nur weil die Leute Callcenter haben wollen oder Callcenter-ähnliche Funktionalitäten, und deswegen mieten wir dann eine Teams Phone Extended Premium whatever Lizenz an, die dann vielleicht die Hälfte kostet oder so. Ich bin mal gespannt, wie die Reise weitergeht mit Teams Premium. Wirklich sehr gespannt.
Ich habe, also wir haben ja jetzt mehrere Schritte vor Augen, ne? Irgendwie, ich habe gelernt, wir haben demnächst eine Preissenkung aufgrund von Anpassungen Dollar versus Euro.
Oh, ehrlich?
Ja, ich glaube im April passieren.
Mhm.
Und wenn die Leute sich so richtig gefreut haben, dass sie günstigere Preise haben, dann gibt es eine Preiserhöhung, je nachdem von was für einer Lizenz. Einfach, weil es ist mal wieder Zeit, teurer zu werden und man muss ein bisschen mehr Geld rausziehen. Ich glaube, das passiert im Mitte des Jahres irgendwie so. Ich weiß nicht, ob zum Geschäftsjahreswechsel Microsoft oder irgendwas da drumherum. Geschäftsjahreswechsel würde Sinn ergeben. Dazu habe ich leider keine Links. Das ist was ich über Social Media aufgesaugt habe. Also das eine,
was richtig ist.
Ja, also zumindest mal das mit dem Bereinigen von Dollar, das habe ich selbst irgendwo auf einem Tenant als Benachrichtigung bekommen.
Mhm.
Das weiß ich. Die Preissteigerung, wenn ich sie finde, packe ich sie noch in die Shownotes. Wenn nicht, dann benutzt die Suchmaschine eurer Wahl für dich selbst. Und
also Copilot. Nutzt du noch Suchmaschinen, Michael?
Jein. Also ich würde sagen, ich mache so 80% mithilfe von KI.
Ja.
Copilot, Gemini, ChatGPT, Claude, auch teilweise mit unterschiedlichen Ansätzen, je nachdem, was ich haben möchte. So Anthropic in Richtung Programmierung, weil ich da vielleicht ein bisschen mehr Kontext haben möchte. Gemini für Allgemeinwissen, Copilot für internes Wissen plus Allgemeinwissen. Also schon, ne, es gibt so, das macht so 80% aus von meiner Lösungsfindung, sage ich mal so. Aber ich habe tatsächlich mehr als einmal diese Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, auch einfach eine klassische Suchmaschine anzuschmeißen. Und dann gibt es Strecken, also wenn ihr mit Google als Start oder als Suche arbeitet, dann habt ihr sowieso eine Gemini-Zusammenfassung. Das kann schon hilfreich sein, weil ihr dann nochmal in die Detailartikel geht und dann gezielt daraus suchen könnt. Aber auch durch die Artikel durch, ja, scrollen möchte ich fast sagen, also zu gucken, so ganz klassisch, was ist auf der ersten, maximal auf der zweiten Seite, bevor ich die Suche anpassen muss. Und dann auf Artikel draufgehen, hat mir schon ein paar Mal mehr Informationen gegeben, als 10 Minuten vorher KIs zu fragen.
Mhm.
Also auch wirklich eine substanzielle Menge an Zeit. Es war so der erste oder zweite Klick, den ich gemacht habe, und bam, war ich in der Lösung drin, die ich vorher mit der KI nicht bekommen habe. Und das war... Also deswegen sage ich, manchmal helfen diese Sachen tatsächlich. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht mein Geld darauf verwetten, dass die KI in der Lage ist, den aktuellen Power-Plattform-License-Guide oder den Agent-Guide-License-Guide zu finden, weil der alleine sich im letzten Jahr dreimal geupdatet hat und im Zweifelsfall eben noch alte Ergebnisse da sind.
Ja, ja.
Und da sind wir gefühlt einfach an so einem Punkt, dass es besser sein kann. Ich kriege sehr viel besser Inhalte erklärt, schnell Inhalte erklärt, als wenn ich mich durch lange Artikel lese, wo ich, wenn ich in einer Problematik bin, erst einmal noch den Einstieg bekomme und so sollte man es machen und hier und dann irgendwo ganz unten kam dann mal so, hier bin ich über einen Fehler oder ein Problem gestolpert, hier ist meine Lösung dazu. So dieses, das ist mir auch aufgefallen in den unterschiedlichen Arten der Recherche. Ich kriege ganz viel, wo in Blogartikeln erst einmal die Story erzählt wird.
Mhm.
Warum möchte ich das? Wie möchte ich das? Was ist der Ansatz dazu? Und dann irgendwann kommt die Lösung.
Mhm.
Was in diesem Kontext von, ich klicke mich durchs Internet und ich habe ein Szenario, was ich erstmal matchen möchte, definitiv auch als sinnvoll erachte. Aber durch KI bin ich jetzt halt schon drauf trainiert, dass ich relativ schnell mein Ergebnis sehe. Und dann reicht mir meistens auch eine Grobbeschreibung. Und innerhalb der KI kriege ich tatsächlich dann auch nochmal eine Beschreibung, die, weil das Verständnis besser ist, schneller zu meiner Lösung führt und mir dann erst erklärt, warum, wieso. Das heißt, ich sehe das und denke mir ganz oft, ah ja, richtig, guck mal, da war nochmal so ein wichtiger Punkt, den du beachten solltest. Oder ja, stimmt, sowas Ähnliches hast du in dem Kontext schon mal gemacht. Das heißt, da macht es Klick quasi in meinem Kopf. Aber inhaltlich ist das danach dann nochmal erklärend bekommen, dann gut, warum, wieso und in welchem Zusammenhang, warum ist der eine Schalter besser, warum
der müssen wir
das nochmal. Also, ja. Ne, lange Antwort für, ja, mache ich tatsächlich. Ich würde noch so quatschen.
Ja, also ich habe für mich so die Tage festgestellt und resümiert, dass es verdammt wenig geworden ist, tatsächlich. Es
ja,
ist, wenn man halt nach einer Website sucht oder sowas konkret, dann meistens noch die Suchmaschine, aber wenn es um inhaltliche Fragen geht, in der Regel tatsächlich der Copilot, ja, was sehr faszinierend ist und überraschend für mich war, sich mal selber zu reflektieren und festzustellen. Mittlerweile hat der Copilot Einzug gehalten, ja, was solche Themen betrifft.
Ja, ja. Ich habe für einen Aufbau von mir, den ich hier in meinem Homelab habe, habe ich halt nach einem ganz bestimmten Problem Lösungen gesucht. Und die KI war nicht in der Lage, mir das richtig rauszuspucken.
Mhm.
Und dann habe ich wirklich klassische Suchmechanismen verwendet. Und dabei ist mir dieser Punkt aufgefallen, der für mich dann wirklich, ich will nicht sagen, schon störend war, aber mein Suchverhalten da so weit verändert hat, dass ich, es war nicht im ersten Artikel, es war nicht im zweiten, es war nicht im dritten, es war nicht im vierten, es war nicht im fünften, ja, und alle nah dran an den Themen, was ich hatte, aber die haben mir eben nicht geholfen zu verstehen, wo mein Problem gerade liegt.
Mhm.
Und es war immer der gleiche Aufbau. Du hast einen Einstieg, hier ist das Setup, hier ist die Beschreibung und wenn du es 5 Artikel durch hast, dann ist das auch nervig, weil es waren 90% Deckung mit meinem Szenario.
Ja.
Aber diese letzten 10%, die meistens irgendwo in der Mitte konfiguriert wurden, die waren dann der ausschlaggebende Punkt. Und ich glaube, das ist dann das ist wie mit Spotify.
Spotify.
Spotify. Spotify hat dafür gesorgt, dass wir ein anderes Hörerlebnis haben. Die bezahlen ihre Artists, also alle Leute, die da quasi einen Stream drauf haben, nur nach der, wenn der Stream länger als 30 Sekunden gelaufen ist.
Mhm.
Das heißt, wenn du dir mal Lieder aus den 70ern anhörst, die 8 Minuten gehen und, keine Ahnung, The Wall von, ich komme nicht auf den Namen, aber so ein Klassiker, ne, der wirklich anfängt, langsam loszugehen und erst so nach einer Minute oder zwei dann wirklich auch dieses Mitgehen hat.
Mhm.
Das versucht ihr erstmal anzuhören. Das hört sich heutzutage nicht mehr richtig an, weil die ganzen Musikproduzenten umgestellt haben, gesagt haben, okay, wir müssen in den ersten 30 Sekunden das liefern, dass die Leute die nächsten Minuten sich anhören.
Direkt schon abfeuern, ja.
Genau. Das Gleiche gilt wohl auch für Filme irgendwie, weil die Aufmerksamkeitsspanne runtergegangen ist, habe ich die Tage gelernt. Und ganz viele, die irgendwie im Livestream gucken, ich hoffe nicht, ihr auch, da am Handy sind und noch andere Sachen nebenbei scrollen oder so. Und deswegen auch die Art der Geschichtenerzählung anders ist. Also das hat alles Einfluss darauf, wie sich die ganzen kulturellen Sachen auch verändert haben. Und ich glaube, das war für mich diese Erkenntnis, Suche mit KI versus klassische Suche, das mit mir genauso gemacht.
Ja.
Es ist schon verrückt, ne? Weil das ist ja völlig unterbewusst passiert.
Aber ist genau das, was wir am Anfang erzählt haben, glaube ich, auch hier im Talk, ne? Also du wurdest jahrelang darauf trainiert, hast dich selber trainiert, das perfekte Suchalgorithmus quasi oder die richtige Suchwörter in die Suchmaschine einzugeben, damit du zum perfekten Ergebnis kommst, was sehr gut funktioniert hat. Und mehr nutzt du Copilot und dann verlernst du es auch wieder ein wenig und musst du dann auf einmal doch die dritte, vierte Seite der Suchergebnisse angucken, weil dann dort eben das Ergebnis zu finden ist. Ja.
Ja. Ja, Technologie, ne? Das macht mehr mit uns, als uns tatsächlich
ist.
Lieb ist, ja, bewusst ist, würde ich mal sagen.
Ja, ja.
Gut, jetzt haben wir nochmal einen ganz kurzen Exkurs gemacht. Mensch, der war gar nicht geplant.
Nee.
I love it.
Aber tut ja auch gut.
Richtig.
Da haben wir zumindest noch Copilot mit hier drin.
Ah, du blauer Fuchs, du.
Nicht schlecht, ne?
Kannst du gleich wieder einhaken und zack über Copilot gesprochen.
Geil. Ja.
Cool. Dann, ich würde aber trotzdem sagen, wir sind für diese Woche fertig und.
Eins haben wir noch, Michael.
Oh, warte.
Worüber ich mich mal wieder sehr freue.
Okay.
Lieben Dank an das Content-Team und den Tobias Hartl von der Infinity 365.
Ja.
Freue ich mich sehr, dass sowohl du, lieber Michael, als auch ich, als auch ganz viele andere Speaker wieder in Salzburg sein dürfen dieses Jahr im Juni, Ende Juni, also jetzt quasi der Übergang von Juni auf Juli ist es. Ne? 28. Juni geht's los und am 1. Juli ist es dann den 29.
29.
Müssen wir mal nachgucken.
Mit dem 29. mit den Workshops, 30. erster Tag und 1. Juli ist dann tatsächlich
zweiter Tag. Wir werden wieder das Kongresscenter, das ist glaube ich die Messe, ne? Rocken. Es sind jede Menge MVPs dabei, jede Menge Microsoft 6.5 Enthusiasten, die ihr Wissen teilen. Ja, wir beide sind auch dabei. Michael, zu welchen Themen?
Ich weiß nicht, was
weißt du das schon?
Ja, doch. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich das eingereicht habe. Aber ich habe eine Session, die einsortieren wird, für welche Richtung ist, also für welche Zielgruppe ist eine Agent-Erstellung in Copilot Studio Lite versus Copilot Studio und Microsoft Foundry tatsächlich relevant. So ein bisschen Guidance, in welchen Teil von den unterschiedlichen Produkten findet ihr euch vielleicht wieder. Und das andere ist Agent-Erstellung in Foundry direkt für Pro-Developer tatsächlich. Also wo es ans Eingemachte geht.
Was, Herr Plättner.
Ja, ich habe ganz viel mit Foundry mit rumgespielt. Ich habe jetzt letzte Woche war war Agent the Sun, die große Power Week oder wie das heißt. Ich müsste nachgucken, wie der offizielle Name ist. Eins dieser großen Microsoft-Events, die global stattgefunden haben, mit Lernmaterial, das sie zur Verfügung gestellt haben für Agent mit diesen drei unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Und dort durfte ich im Vorfeld schon den deutschsprachigen Kurs, den man mit Founders als Unternehmen, die Learning-Plattform machen, und Microsoft-Kombination durfte ich diesen Kurs für Copilot Studio und Microsoft Foundry aufnehmen. Und da sind so ein paar Ideen entstanden. Ich glaube, das hat mich da an der Stelle dann gekickt, dass ich das eingetragen habe. Ich freue mich drauf, weil das wird für mich auch nochmal so eine echte Highlight-Session auch in der Vorbereitung. Ich freue mich wirklich. Das wird
spitz. Hast ja noch ein paar Monate Zeit auf jeden Fall.
Ja, richtig. Du hast die Sessions bevor ich es sage, ich weiß es tatsächlich.
Jetzt, ja, ich bin im sicheren Hafen natürlich, Microsoft Teams. Das heißt, ich habe einmal What's New in Microsoft Teams. Da bin ich mal sehr gespannt, werde ich euch die latest News, wie es der Hans die Tage so schön schrieb, was ich sehr lustig fand, latest News. Also das, was quasi für mich relevant ist über die letzten, ich weiß es noch nicht so ganz, 3 Monate wahrscheinlich, raussuchen, was Microsoft Teams dort Neues für euch hat, wo die Reise hingeht. Vielleicht auch das ein oder andere Beispiel schon mit Demo dabei. Mal gucken, wie es funktioniert. Und als zweiten Vortrag habe ich mir das Teams Governance schräger Lifecycle wieder mitgenommen. Da wird es eine aktuelle Version von geben. Wie finden wir also verwaiste Teams, Owner, wie finden wir inaktive Teams? Die Session gab es schon mal und werde das jetzt nochmal aktualisieren, auf den aktuellen Stand bringen wie finden wir unter anderem dann eben auch verwaiste private Kanäle, wie finden wir verwaiste Shared-Kanäle? Auch das ist ein Thema, was wir immer wieder sehen. Und also da so ein bisschen das Thema Governance. Eben nicht mit Third Party, sondern Azure Automation, Graph API Calls und mal gucken, was wir bis dahin so auf die Beine kriegen. Ja.
Das klingt auch cool, vor allen Dingen aus der Admin-Brille, weil da hat sich ja nochmal ein bisschen was, also ein bisschen mit untertrieben getan zu dem letzten Zeitraum, wo du das gemacht hast, glaube ich 2-3 Jahre her, ne?
Genau.
Da hat sich viel bewegt.
Viel, 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 ja.
Ich habe gerade nochmal geguckt, AI Power Days hießen die. Wenn ihr da nochmal nachgucken wollt. Genau. Ich freue mich, dass wir in Salzburg da sein dürfen, auch wenn wir wieder keine gemeinsame Session haben.
Wieder mal nicht, ja. Aber wir haben ja auch nichts zusammen eingereicht, glaube ich, ne?
Doch.
Da müssen wir dann mal dran arbeiten, Herr Plättner.
Doch. Ich hatte eine Session eingereicht, zwar die wir in Bremen hatten, mit dem Adrian zusammen.
Mit dem Adrian zusammen auch, ja.
Genau, dass wir über den Enthusiasten, den Skeptiker und den Realisten im Bereich AI in Teams, genauer Teams-Meetings, gesprochen haben. Ja.
Ja, haben wir es leider nicht geschafft. Müssen wir mit dem Tobias dann mal beim Bierchen am Biertischchen reden, wenn wir ihn dann sehen in Salzburg, wie denn sowas passieren kann.
Ja, im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr. Ja. Die Session hat nämlich Potenzial, dass die immer weiter wachsen kann. Und auch die Rückmeldung war sehr positiv. Fand das gut.
Ja, denke auch.
Obwohl alle geschockt waren, als sie gehört haben, sie müssen mitmachen.
Tada. Surprise. Ja gut, aber hey, einfach nur hinsetzen und sich voll riesen lassen, gibt's halt nicht, ne?
So ist nämlich. Nicht genau so ist nämlich.
Ja.
Cool.
Sehr schön.
Dann, ihr findet alle Links in den Shownotes. Ich pack euch mal noch den Link für Salzburg rein. Ich packe euch mal noch den Link für die englische Ausgabe von der Kuckuckuh rein.
Top, danke.
Und auch den Call for Speaker, der noch zwei Wochen, glaube ich, jetzt noch offen ist.
Ja.
Genau. Und irgendein Lizenzthema sollte ich noch raussuchen. Ich habe vergessen, welches. Das ist ein guter Punkt. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Solltet ihr es noch wissen, schreibt es in die Kommentare oder pingt mich direkt an. Dann kann ich das auch im Nachgang noch ergänzen. Vielleicht fällt es mir noch ein beim Editing oder so, aber ansonsten, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Das ist halt dieses KI-Gedächtnis, hilft einfach nicht mehr.
Oh, ja.
Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in 2 Wochen. Voraussichtlich live.
Warten wir es ab.
Außer es läuft was. Warten wir es ab. Ist nicht der Motivator, den ich hören wollte, Thorsten.
Wird schon.
Wird schon, genau. Und damit würde ich sagen, teilt diese Episode gerne an alle, die schon immer mal den richtigen Platz für ihre Webinare und Townhalls finden wollten und nicht wissen, ob AI hilft bei der Suche oder eher doch ein klassisches Googlen. Und natürlich mit Hund, Katze, Maus, Oma, Opa, Onkel, Tante. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.